Seit über 40 Jahren als Onkologe tätig, wird unmittelbar an den Gedanken von Viktor anknüpfen. Der Schlüssel zur Heilung liegt in uns selbst. Und dieser Schlüssel, der ist manchmal nicht so einfach zu finden. Walter Weber ist nicht nur als Onkologe tätig, sondern hat auch aufgrund seiner vieljährigen Erfahrung sehr viel Offenheit für die seelischen Zusammenhänge der Erkrankung. Er hat mit Wolf Bündig zusammen den Arbeitskreis Salutogenese bei Krebs initiiert. Dieser Arbeitskreis stellt sich die Aufgabe, Menschen, die ungewöhnliche Heilungsverläufe haben, zusammenzuführen, das, was diese Menschen zu sagen haben, weiter zu verbreiten und damit der Medizin eine andere Perspektive zu geben. Lieber Walter, ich danke dich und ich freue mich auf deinen Vortrag. Und nach dem Vortrag werde ich Ihnen dann einige ehemalige Patientinnen und Patienten vorstellen. Dazu dann mehr. Vielen Dank.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Georgi, zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich selbst habe in Heidelberg studiert und das Szenario hier erinnert mich an Vorlesungen, Atmosphäre und im Anklang an die gerade erlebte Meditation eine kleine Geschichte. 1998 war ich in Hamburg auf einem internationalen Kongress über Psychoonkologie und dort war auch ein Vortrag angekündigt von Jan Gorla, zur damaligen Zeit eine Berühmtheit, weil Jan Gorla, ein australischer Tierarzt, seine Krankheit überwunden hatte. Und zwar war das ein metastasiertes, bösartiges Sarkom, also eine sehr aggressive Erkrankung. Man hatte ihm schon ein Bein amputiert, aber die Prognose der Ärzte, nämlich maximal noch ein halbes Jahr bei seiner Familie sein zu können, hat er einfach nicht akzeptiert und ist wieder gesund geworden. Dieser Mann war auf dem Kongress in Hamburg und der Raum war voll. Es waren über 500 Ärzte und sonstige Teilnehmer in dem Raum und er trat an das Podium, so wie ich jetzt, und sagte: Meine Damen und Herren, auf Englisch natürlich, Sie alle möchten sicherlich wissen, wie ich wieder gesund geworden bin und ich will es Ihnen mitteilen. Und zwar machen wir jetzt eine Dreiviertelstunde, das war die Länge seines Vortrags, eine Dreiviertelstunde eine Meditation. Ich möchte Sie bitten, die Augen zu schließen, einen tiefen Atemzug zu nehmen, auf Ihren Atem zu achten. Und ich werde mich in einer Dreiviertelstunde wieder melden. Der Saal war wie gelähmt. Die ganzen Kopfnüsse, so nenne ich sie mal, die ja Futter für ihre Birne haben wollten, waren erstarrt, ein Teil verließ den Raum, weil eine Dreiviertelstunde lang auf sich selbst zurückgeworfen zu werden, wer soll das aushalten? Der Saal leerte sich ein bisschen, aber 90% machten mit. Und nach einer Dreiviertelstunde trat Jan Gorla, es gibt übrigens das Buch, das heißt Krebs-Signal der Seele, Fragezeichen. Und sagte: So, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie, wie ich wieder gesund geworden bin. Und verließ den Raum. Meine Damen und Herren, ich habe lange geschwankt, ob ich das auch so mache, aber ich möchte doch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, der Schlüssel zur Heilung liegt in dir selbst. Das ist ja ein sehr vollmundiger Titel. Und ich hätte mal gesagt, was bleibt uns anderes übrig? Die Statistik sagt uns, bei Krebs 50% wird von der Schulmedizin geheilt, 50% sterben. Das sind die nackten Fakten. Es ist vielleicht inzwischen 56% oder 55% oder 57%, aber vom Prinzip her hat sich in der Zeit, in der ich tätig bin, und das seit 1973, nicht viel geändert. Bei einzelnen Krankheiten haben sich sehr gute Erfolge gezeigt, aber über alles ist es fast bei dem Gleichen geblieben. Und in dieser Phase, ja, die Medizin von außen schafft 50% der Heilung, also müssen wir an die Medizin von innen gehen. Was bleibt uns denn anderes übrig? Und wird die Medizin von innen an den Universitäten gelehrt? Nein, sie wird nicht gelehrt, also müssen wir es machen. Wir, die wir hier sind, ich sage auf allen meinen Vorträgen, wir hier sind die Pioniere. Wir gehen voran, wir erschaffen die Medizin von innen, die Gesundheit, die in uns liegt. Wir haben von Herrn Baron gerade eine Kostprobe bekommen. Wie einfach es sein kann, das können wir noch gar nicht kapieren. Wir müssen es noch ein bisschen kompliziert machen, darum mache ich meinen Vortrag auch noch ein bisschen kompliziert. Das andere ist, Spontanremissionen. Gibt es sie überhaupt? Ja, es gibt sie, und zwar reichlich. Es gibt sie reichlich, wenn wir genauer hinschauen. In dem Standardwerk der Onkologie von Herrn Schmoll, ein Viel-Männer-Viel-Frauen-Buch über internistische Onkologie, steht ein ganzes Kapitel über Spontanheilungen, siehe da. Und dort steht auch drin, Krebs ist keine Erkrankung, die in eine Richtung läuft, sondern sie kann auch in die andere Richtung, also rückläufig sein. Das steht in diesem Standardwerk. Wer liest es? Offensichtlich nicht so viele. Und das ist, was ich gelernt habe, was ich in meiner Beobachtung gelernt habe. Es ist ja so, wir Mediziner lernen durch die Patienten, versuchen da Muster hineinzubringen und geben das dann zurück und lernen wieder. Und so ist das ein Prozess, bei mir inzwischen 40 Jahre Prozess. Ich habe durch Patienten unglaublich viel gelernt. Dafür möchte ich mich auch bedanken. Und was ich gelernt habe, ist, Krebsverläufe können rückläufig sein. Ich hatte eine Patientin, die hatte ein Mammakarzinom, sie nahm Tamoxifen. Sie hatte Pleurametastasen mit Pleuraerguss. Und eines Tages kriegte sie ein Magengeschwür, vertrug das Tamoxifen nicht mehr, das ging nicht mehr runter. Schluss, und ich dachte, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und in meiner Not machten wir alle 4 Wochen bei dieser Patientin ein Röntgenbild und siehe da, es verschlechterte sich nicht. Nix. 5 Jahre lang hat sich nichts verschlechtert. Und dann gab es einen Schub. Und ich habe gelernt, auch Krebserkrankungen, solide Karzinome verlaufen in Schüben. Ja, das ist das, was ich gelernt habe. Und sie können auch rückläufig sein. Und ganz simpel, wie können wir Spontanremissionen erkennen? Es gibt nur einen Weg, wir müssen Spontanverläufe beobachten. Tun wir das? Nein, wir tun es nicht. Jemand kommt mit Krebs und was sagen wir? Morgen Vormittag ist deine Operation, übermorgen gehst du zur Strahlentherapie und wir müssen ganz schnell eine Chemotherapie machen, denn sonst passiert Schreckliches. Die Krankheit wächst, es kommen Metastasen und so weiter und so weiter. Und das ist der zweite Punkt, den ich gelernt habe. Die Zeit. Wenn Sie heute nur mitnehmen, Sie haben Zeit bei der Diagnose, dann haben Sie ganz viel gelernt. Der Zeitdruck ist in der, ich sage mal, normalen Onkologie immer noch sehr, sehr hoch. Ich erfahre das über die Patienten, die zu mir kommen. Und es gibt keinen Zeitdruck. In den meisten Fällen kann man bis zu 3 Monate locker abwarten. Die Entscheidung sollte schon jemand treffen, der ein bisschen Ahnung hat, damit Sie nicht in eine Falle laufen. Aber 4 bis 6 Wochen haben Sie immer Zeit. Ich sage, besser eine gute Entscheidung als eine schnelle Entscheidung. Und in der Zeit können Sie die biologische Dynamik beobachten. Um eine biologische Dynamik zu erkennen, brauche ich 2 Messpunkte. Am besten innerhalb von 3 Monaten. Es kann aber auch innerhalb von 8 Wochen sein. Aber 4 bis 6 Wochen habe ich immer Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe nicht einen Fall erlebt, nicht einen Fall, wo die Krankheit unerwartet explodiert ist oder wo die Krankheit Metastasen gesetzt hat. Wie sollte sie auch? Schauen Sie, wenn wir den Krebs erkennen im Äußeren, an einem Knoten oder an einem Röntgenbild oder sonst wo, dann besteht dieser Krebs seit Monaten, seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Und was soll da eine Woche oder 4 Wochen? Das macht alles nichts. Ich habe keinen einzigen Fall erlebt, wo Metastasierung auftrat. Und das ist die große, größte Angst der Patienten in dieser Situation. Ich muss sofort was machen. Und diese Angst wird auch erzeugt von außen. Ich schätze, weil die Ärzte selbst Angst haben. Ja? Und um Spontanremissionen zu beobachten, muss ich Spontanverläufe beobachten. Sonst geht das nicht. Ich selbst habe, seitdem ich die Bücher von Carol Hirschberg gelesen habe, sehr viele Spontanremissionen erlebt. Und zwar hat sie gesagt, warum ist so wenig darüber bekannt? Und sie hat sich die Mühe gemacht, hat das gründlichst untersucht, hat auch Bücher darüber geschrieben, sowohl wissenschaftliche Bücher wie auch populärwissenschaftliche Bücher. Ihr Hauptbuch ist in 3 verschiedenen Erscheinungsformen verkauft worden. Das war Unerwartete Genese, Spontanheilung und Gesundwerden aus eigener Kraft. Das sind dieselben Bücher in unterschiedlichen Verlagen. Für mich Standardwerke. Und sie hat gesagt, wenn wir nicht nur auf die Spontanheilung über Nacht, die dann für immer anhält, schauen, sondern einfach schauen, wann bildet sich Krebs zurück. Bei zum Beispiel Therapien, die eigentlich Krebs nicht heilen dürften, bei unvollständigen Therapien, bei abgebrochenen Therapien, wo die Leute etwas gemacht haben, was nach herkömmlicher Meinung überhaupt den Krebs gar nicht beeinflusst. Sie hat 6 Kategorien aufgestellt und seitdem ich das gelesen habe, habe ich das beobachtet. Ich schätze, ungefähr bei jedem 20. Patienten beobachte ich spontane Rückbildungen. Ich habe nur eine Spontanheilung über Nacht erlebt. Da war eine Patientin mit dem Rezidiv eines malignen Melanoms, bekanntermaßen ein sehr aggressiver Tumor, hatte sie am Knöchel, pflaumengroß und über Nacht verschwunden. Und sie sagte, sie hatte am Tag zuvor eine Gesprächstherapie von 2 Stunden und sie sagte, in diesem Gespräch stand ich, jetzt symbolisch gesprochen, unverstellt vor mir. Das heißt, sie stand vor sich selbst, so wie sie eben war und ohne jede Verstellung. Und das muss eine derartige Entspannung gegeben haben, dass diese körperliche Reaktion dann erfolgte. Wie gesagt, eine solche Spontanheilung, man könnte sagen fast Wunderheilung, habe ich erlebt, ansonsten aber viele, viele spontane Rückbildungen. Ich habe einen Film gedreht über meine Art, mit der Krebserkrankung umzugehen. Der Film wird morgen früh von 9 bis 11 Uhr gezeigt, mit anschließender Zeit darüber einmal zu sprechen. Ich mache unverschämterweise mal diese Selbstwerbung Es ist erlaubt, sehe ich gerade. Und bei diesem Film habe ich 10 Patienten mit ungewöhnlichen, ich nenne es ungewöhnliche Verläufe, interviewt. Und ich, nachdem der Film fertig war, habe ich gemerkt, diese Leute mit ungewöhnlichen Verläufen sind Naturtalente. Ich selbst habe zur Heilung oder zur Rückbildung gar nicht so viel beigetragen. Ich habe sie mir unterstützt und ich will Ihnen sagen, inwiefern Naturtalente. Bei den meisten ist es so, wenn Krebs auftritt, zeigt sich ja nur körperlich etwas, was schon lange auf dem Weg war. Ja? Was schon Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte auf dem Weg war. Jetzt zeigt es sich im Äußeren und wird aufgrund der medizinischen Therapie dem Patienten vor die Augen geführt. Und die übliche Reaktion ist, dass die Leute abstürzen. Ja, der Boden geht unter den Füßen weg, es ist wie ein Schlag in den Magen, ich verliere den Halt und so weiter und so weiter. Nicht bei diesen Naturtalenten. Diese Naturtalente reagieren auf die Mitteilung, ich oder du hast jetzt Krebs, mit sinngemäß den Gedanken, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Wo habe ich denn da nicht aufgepasst? Und die machen sich auf die Suche und schauen, was ist in meinem Leben gelaufen und welchen Einfluss habe ich selbst auf dieses Geschehen, und dadurch ermöglichen sich ungewöhnliche Verläufe. Nun steht ein großes Dogma in der Schulmedizin diesem Vorgehen entgegen. Und zwar seit 1996 publiziert hochrangig im New England Journal of Medicine die damalige Chefredakteurin mit bezeichnendem Namen Angela Maria und hat gesagt, das dürfen wir den Patienten nicht zumuten, dass sie möglicherweise selbst was mit dieser Erkrankung zu tun haben, denn dann fühlen sich schuldig. Ja, sie fühlen sich dann schuldig, dann machen sie irgendwelche mentalen Hokuspokus, das klappt nicht und dann fühlen sich auch noch als Versager, also dürfen wir den Leuten nicht mitteilen, dass sie selbst was damit zu tun haben. Das steht zwischen uns und den Patienten, auch heutzutage noch, bloß dem Patienten nichts zumuten. Für mich ist das eine Entmündigung. Ja? Ich muss zumindest die Chance haben, mal darüber nachzudenken, ob ich was damit zu tun habe und ob ich Möglichkeiten habe, hier Einfluss nehmen zu können. Denn wenn ich keinen Einfluss nehmen kann, wenn ich überhaupt nichts damit zu tun habe, ja, wie geht's mir dann? Also ich möchte so eine Situation nicht haben. Ich möchte immer das Gefühl haben, ich kann selbst mich aktiv, direkt oder indirekt, egal wie, an der ganzen Geschichte beteiligen. Und das andere ist für mich eine Entmündigung. Und ob Sie, ich wende mich jetzt an die Patienten unter Ihnen, ob Sie diese Entmündigung annehmen, ist Ihre Sache. Ja, ich kann da nichts machen. Ein Patient, der auch einen ungewöhnlichen Verlauf erlebt hat, hat mal gesagt, wenn ich was damit zu tun habe, dann kann ich auch was machen. Dann kann ich auch Dinge anpacken. Das hat ihm ein gutes Gefühl gemacht. Und der hat auch abgewehrt, dass der Arzt ihm irgendwas über die Prognose sagen wollte. Er sagte, ich akzeptiere die Diagnose, aber nicht die Prognose. Und der Arzt hatte ihm noch ein halbes Jahr gegeben. Und da ist er so wütend drüber geworden, dass er dem Arzt gesagt hat, ich pisse noch auf Ihr Grab. Und 5 Jahre später hat er auf das Grab gepisst. Meine Damen und Herren, Sie verzeihen mir, wenn ich drastisch werde, aber der Schlüssel zur Gesundheit liegt in dir, in uns selbst. Wir müssten verdammt nochmal auch mal aufstehen und sagen, ich lasse mir hier nicht alles sagen. Ja? Ich habe jetzt gerade einen Patienten mit einem Prostatakarzinom interviewt, der auch einen ungewöhnlichen Verlauf hat. Der kam 98 mit einem ansteigenden PSA-Wert, nachgewiesen, histologisch nachgewiesenem Prostatakarzinom. Und der hat nicht alles angenommen. Und der hat dann so ganz verschmitzt gesagt, wenn der Arzt mir irgendwas gesagt hat, was ich nicht wollte, bin ich dann nicht mehr hingegangen. So einfach war das. Und der hat sich gut informiert. Also, nach den Themen, die Krankheit ist rückbildbar. Achten Sie auf die Zeit, Sie haben Zeit. Schauen Sie, was Sie beitragen können. Schauen Sie, wenn ich Krebs habe, läuft er doch in meinem Körper. Also habe ich doch irgendwas damit zu tun. Und 30-40% der Krebse sind heute als Zivilisationskrankheiten anerkannt. Lesen Sie mal die China-Studie über Ernährung, da gehen Ihnen die Augen auf. Ich kann jetzt in Einzelheiten da nicht drauf eingehen. Die andere Sache ist, in der aktuellen Medizin, und Georgie sagte schon, wir haben so einen Arbeitskreis gegründet, der sich mit den gesundmachenden Faktoren bei Krebs befasst. In der aktuellen Medizin wird die Rolle der Psyche verneint. Also es widerspricht meinen gesamten Beobachtungen. Nach meinen Beobachtungen sind psychische oder Stressfaktoren in 70-80% alleinige Faktoren oder zumindest beteiligt. Das ist meine Beobachtung. Ich habe keine wissenschaftlichen Daten darüber, aber ich muss mich ja auch ein bisschen auf meine Beobachtung verlassen können. Und schauen Sie, Herr Tschuschke aus Köln, Psychoonkologe, die haben folgende Untersuchung gemacht bei Patienten mit bei etwa 50 oder 100 Patienten mit Leukämie und die vor der Knochenmarkstransplantation standen, haben sie das Coping-Verhalten überprüft. Coping heißt sich Umgang mit, das heißt also, wie gehe ich mit Stress um? Ja? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gelingt es mir, mit Stress umzugehen? Und dann haben sie das untersucht und haben vielleicht 5 Gruppen herausgefunden, es war natürlich eine Gruppe, die sehr gut mit Stress umgehen konnte und eine Gruppe, die sehr schlecht mit Stress umgehen konnte. Und die sehr gut mit Stress umgehen konnten, haben zu 95% überlebt. Man konnte also mit 95%iger Wahrscheinlichkeit sagen, du überlebst diese Prozedur. Und die andere Gruppe, die schlecht mit Stress umgehen konnte, hat in 95% nicht überlebt, ist gestorben. Man konnte also eigentlich schon vorher sagen, du wirst leider sterben, weil dein Stressverhalten, dein Umgang mit Stress ungünstig ist. Und hier ist ja ein unglaubliches Intervention, also Eingriffspotenzial vorhanden. Und also wer dann noch sagt, dass der Umgang mit Stress, also die Psyche im weitesten Sinne mit Ursache und Verlauf von Krebs nichts zu tun hat. Also ich kann eigentlich, also entweder bin ich entsetzt oder ich kann nur darüber lachen. Ja, also Umgang mit Stress kann man lernen. Ja, kann man lernen, da gibt es Interventionen. Alles Mögliche. Meditation ist eine Form. Ich hatte ja am Anfang erzählt von Jan Gorler, wie er durch Meditation bis zu 5 Stunden am Tag hat er meditiert. Wie er durch Meditation mit der Situation umgehen konnte, bis der Körper so weit war, dass er dass die Krankheit zurückgegangen ist. Über die Bedeutung von Ernährung möchte ich hier nicht eingehen. Das ist sicherlich an vielen anderen Stellen. Das hat sicherlich einen großen Einfluss. Ich möchte 2 Faktoren plakativ herausnehmen. Das eine ist nicht zu viel tierisches Eiweiß essen. Mehr als 70-80 Gramm tierisches Eiweiß kann unser Körper nicht entsäuern pro Tag. Die Niere schafft das nicht. Und das andere ist, natürlich Zurückhaltung mit raffinierten Zuckern. Ja. Dann die Bedeutung von Bewegung ist enorm. Eine Stunde Nordic Walking am Tag macht 50% mehr Heilung. Kann man doch mitnehmen, oder? Die Untersuchung, die weltweit von Kapazitäten bei ungewöhnlichen Verläufen, Spontanheilung gemacht worden sind, ist natürlich einmal Frau Hirschberg. Bei Frau Hirschberg war der Faktor der Autonomie von besonderer Bedeutung, also dass die Leute selbst ihr Leben in die Hand nahmen. Der Herr Le Chan ist ja sicherlich bekannt. Für ihn war sehr wichtig, dass die Leute ihre eigene Lebensmelodie gespielt, gesungen haben und nicht die Lebensmelodie von anderen Leuten, dass sie also echt wurden, authentisch wurden und nicht in einem falschen Selbst lebten, also das Leben ihres Vaters, ihrer Mutter oder so geführt haben. Und Herr Dispenza, den ich auch sehr ans Herz legen möchte, da gibt es einen sehr schönen Vortrag im Internet, Evolve Your Brain, also entwickel deinen Verstand. Der hat vier Faktoren herausgefunden bei ungewöhnlichen Verläufen und Spontanremissionen. Das ist einmal der Faktor, dass es etwas Größeres gibt als ich. Wir haben es heute Morgen durch Herrn Baron erlebt. Nicht er bringt die Energie in den Raum, sondern er weiß, da gibt es etwas, was größer ist als wir. Wir könnten das nennen den Faktor Religiosität oder den Faktor Spiritualität. Der zweite Punkt bei Dispenza ist auch die Autonomie, die Selbstbestimmtheit. Der dritte Punkt ist, dass ich Faktoren ändere, die sich als ungünstig in meinem Leben herausgestellt haben, dass ich Muster ändere, dass ich in bestimmten Punkten ein anderer werde, dass ich nicht nur funktioniere, dass ich nicht nur angepasst lebe, sondern mich selbst lebe. Und der vierte Punkt ist, die eigene Kreativität zu fördern, zu entwickeln, wie das auch heute bei den Anthroposophen durch die Kunsttherapie, durch Maltherapie, durch Musik, dass wir das fördern. Um auch wieder auf Herrn Baron zurückzukommen, Dispenza sagt, wenn wir etwas denken, dann geht es in unseren Körper und der Körper macht Gefühle dazu und schließlich auch die Chemie und dann auch strukturelle Veränderungen. Das heißt, hier im Denken und Fühlen liegen wahre Schätze verborgen. Das kann ich ausfindig machen, da kann ich daran arbeiten. Und da werden Sie ja bei diesem Kongress sehr viel darüber hören. Ich selbst fasse meine Erkenntnisse in fünf Punkten gerne zusammen. Erster Punkt ist, ich bin der Boss in meinem Leben. Kein Arzt, niemand anderes. Ja. Das zweite ist, Heilung ist immer möglich. Wenn ich nicht denke, zumindest, dass Heilung möglich ist, dann bin ich in einer depressiven Situation. Und wir wissen durch Versuche bei Schauspielern, dass Schauspieler, die eine traurige Rolle spielen, das Immunsystem runtergeht. Also auch bei Schauspielern ist es nicht ganz ungefährlich. Der dritte Punkt ist, ich finde und suche meinen Weg. Es gibt keine zwei gleichen Wege. Ich kann beim anderen vielleicht schauen, wie macht der das, wie macht der das. Aber ich finde und suche meinen Weg. Ganz wichtiger Punkt. Und wie finde und suche ich meinen Weg? Ich habe dafür die Messwerkzeuge meiner Empfindungen und wenn mich etwas anspannt, dann sollte ich das merken und eliminieren und wenn mich etwas entspannt, dann sollte ich das merken und sollte ich das fördern. Meine Damen und Herren, ich glaube, meine Zeit ist um. Es wird genickt. Ich könnte noch 5 Stunden mit Ihnen meditieren. Bitte. Bücher. Ja, unten am Büchertisch sind auch ein paar Bücher von mir, die noch ein bisschen detaillierter das Ganze. Morgen um 9 Uhr zeige ich einen Film. Ja, dann möchte ich mich bedanken. Bitte? Ja, die haben 5 Punkte genannt, haben 3 dann genannt, der 4. Ja, das war der Umgang mit Spannung. Vierter Punkt ist, was mich anspannt, merke ich und eliminiere es. Der fünfte Punkt, was mich entspannt, fördere ich. Ja? Keine Sorge, Sie kriegen alle fünf Punkte. Ist noch im Preis mit drin. Meine Damen und Herren, es war mir ein ganz großes Vergnügen. Vielen Dank.